Ja, ich habe ein Thema für heute Morgen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, was mich selber sehr angesprochen hat. Und bei diesem Thema heute Morgen geht es eigentlich um die höchste Form der Anbetung, könnte man so sagen. Oder man könnte auch sagen, es geht heute um die höchste Form, wie wir Gott ehren, wie wir Gott eine Freude machen können. Und wenn wir das einhalten, was wir heute Morgen hören, können wir sagen, wir erfüllen damit das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel. Und vielleicht ahnt ihr schon, worüber es heute gehen soll. Es geht heute Morgen um das sogenannte königliche Gebot oder auch das höchste Gebot. Es geht heute Morgen darum, Gott zu lieben, Jesus zu lieben von ganzem Herzen. Wir kennen die Geschichte, wie eines Tages ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und er fragt Jesus, was ist das erste Gebot? Was ist das Allerhöchste, das Allerwichtigste? Wir haben so viele Gebote im Wort Gottes. Jesus sagt, was ist das Wichtigste? Und Jesus antwortet ihm, das Allerhöchste, das wichtigste Gebot ist, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und von ganzer Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite Gebot ist ihm gleich, du sollst auch deinem Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus sagt ihm, an diesem Gebot hält das ganze Gesetz, alle Propheten, das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel. Wir erfüllen sein Wort, wenn wir das tun, wenn wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir daran denken, dass wir immer wieder daran denken, an das höchste Gebot und dass wir daran denken, was Jesus gesagt hat, dass wir ihn von ganzem Herzen leben sollen. Und wir sollten uns auch bemühen, danach zu leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Botschaft auch immer wieder hören. Weil wir werden auch sehen, wie schnell wir das auch vergessen, ihn zu lieben von ganzem Herzen und mit allem, was wir sind. Und ich möchte für heute Morgen eine Bibelstelle lesen. Wir werden uns heute 3 Stellen anschauen. Und wir wollen beginnen mit Johannes Kapitel 21 von Vers 1 bis 17. Jesus am See Tiberias. Danach offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seine Jünger waren beieinander. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie antworteten ihm: Wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen sofort ins Boot. Und in derselben Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sprach zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Da sprach er zu ihnen: Werft das Netz an der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es wegen der Menge der Fische kaum noch einholen. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Ufer entfernt, etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf liegen und Brot. Jesus sprach zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische. Es waren 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus sprach zu ihnen: Kommt und frühstückt. Keiner der Jünger aber wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kam Jesus und nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso auch die Fische. Das war nun das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern offenbar wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun gefrühstückt hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus: Simon Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sprach zu ihm: Weide meine Lämmer. Dann sprach er zum zweiten Mal zu ihm: Simon Jona, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sprach zu ihm: Weide meine Schafe. Er sprach zum dritten Mal zu ihm: Simon Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sprach: Hast du mich lieb? Und sagte zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sprach zu ihm, weide meine Schafe. Die Geschichte, die wir hier gelesen haben, ist passiert nach Ostern und vor der Himmelfahrt. Und wenn wir so die Geschichten lesen, nachdem Jesus auferstanden ist, sehen wir, wie Jesus immer wieder seinen Jüngern begegnet. Und auch hier diesmal, das heißt zum dritten Mal, begegnet Jesus hier seinen Jüngern. Und er begegnet ihnen hier am See Genezareth beim Fischen. Die Jünger waren beim Fischen und manche sagen da, dass die Jünger hoffnungslos waren und zurückgegangen sind in ihr altes Leben, aber ich glaube das irgendwie nicht, weil sie hatten ja Jesus schon gesehen, sie haben gesehen und geglaubt, dass er auferstanden ist. Ich glaube einfach, dass sie Hunger hatten und sie arbeiten mussten, damit sie was zu essen haben. Und so waren sie hier beim Fischen, sind ihrem Leben oder ihrer Arbeit nachgegangen. Und wir haben gelesen, wie sie die ganze Nacht gefischt haben, aber sie haben nichts gefangen. Und am Morgen kommen sie ans Ufer und am Ufer steht ein fremder Mann. Sie haben ihn erst nicht erkannt. Und sie sehen ihn und kommen enttäuscht zurück. Sie haben nichts gefangen. Und dieser Mann, dieser Fremde, sagt zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite aus. Und sie tun es. Und plötzlich geschieht ein Wunder, das sie schon mal erlebt haben. Sie fangen jede Menge Fische, 153. Und in dem Moment, wo sie dieses Wunder erleben, erkennen sie, es ist Jesus. Und Johannes sagt, es ist Jesus. Und als Petrus das hört, springt er aus dem Boot und rennt zu ihm hin. Und die anderen Jünger folgen ihm dann ein bisschen später nach. Und sie sehen hier, wie Jesus ein Feuer vorbereitet hat. Und er ist am Grillen für seine Jünger. Er hat da Fische und Brot. Und er lädt sie ein, mit ihnen zu essen. Er lädt sie ein zum Frühstück. Und wir sehen allgemein, wenn wir sehen, wie Jesus seinen Jüngern begegnet, mit was für einer Liebe und mit was für einer Gnade er ihnen begegnet. Und es zeigt uns, wie wichtig Jesus diese Beziehung ist zu uns. Als Jesus auferstanden ist, er ist nicht gleich in den Himmel gefahren, hat gesagt, also tschüss, ich bin jetzt weg, ihr habt es gesehen, ich bin jetzt im Himmel und macht, was ich euch sage. Nein, er war noch einige Tage bei ihnen, hat diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit ihnen wirklich genossen. Ihm war es wichtig, Gemeinschaft zu haben mit seinen Jüngern. Ich habe diese Woche einen Prediger gehört, wie er gesagt hat, wir glauben alle an Jesus. Wir glauben, dass er auferstanden ist. Wir glauben, dass Jesus lebt. Wir feiern Ostern, wir sagen Ja und Amen, Jesus lebt. Aber oftmals leben wir nicht so in dieser Beziehung, wie wenn er wirklich lebt. Diese Jünger haben es anders gemacht. Ja, sie hatten es vielleicht ein bisschen leichter, sie haben Jesus wirklich vor sich gesehen. Aber Jesus ist nicht nur auferstanden, dass er in den Himmel geht, sondern er ist auferstanden, dass er uns nah ist, dass wir Beziehung haben dürfen mit ihm. Und das ist ein Geschenk und so dürfen wir leben, jeden Tag. Dass wir nicht nur sagen, ja, ich glaube, Jesus ist auferstanden, sondern dass wir auch so leben, dass er wirklich auferstanden ist. Und wir sehen hier, wie wichtig Jesus diese Gemeinschaft ist mit seinen Kindern, wie wichtig ihm diese Beziehung ist, auch zu uns. Und sie frühstücken hier gemeinsam. Wir wissen nicht, ob sie geredet haben. Wir lesen nichts davon. Vielleicht waren sie einfach zusammen, wie Männer einfach manchmal zusammen sind. Sie brauchen nicht viel reden, aber trotzdem ist da eine Beziehung, eine Freundschaft da. Sie frühstücken gemeinsam, aber dann nimmt Jesus Petrus zur Seite. Petrus und Jesus haben Redebedarf. Jesus sieht hier offensichtlich, dass Petrus etwas quält, dass ihn etwas beschäftigt. Und zur Erinnerung, Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Er hat ihn dreimal verleugnet, dass er ihn nicht kennt. Und seit damals, seitdem das passiert ist im Garten Gethsemane, haben sie nicht mehr miteinander geredet. Jesus ist den Jüngern zwar begegnet, aber eher in der Gruppe. Sie waren eher in der Gruppe. Sie hatten keine Möglichkeit, miteinander zu reden. Aber wir sehen auch hier wieder, wie liebevoll sich Jesus um Petrus kümmert. Wer war Petrus, dass sich der Sohn Gottes um ihn kümmert, oder? Petrus war ein einfacher Mensch, ein armer, unbedeutender Mann, ein Fischer. Wäre Jesus ihm nicht begegnet, hätten wir keine Ahnung von Petrus. Er wäre irgendein Mensch gewesen, der hier vor 2000 Jahren auf dieser Welt gelebt hat. Aber wir sehen hier Jesus, den Sohn Gottes, wie er sich Zeit nimmt für Petrus. Warum war ihm das so wichtig? Warum war das Jesus so wichtig? Ganz einfach, Petrus war sein Freund. Petrus war sein engster Freund. Egal wie unwichtig Petrus auch war, ein einfacher Fischer, er war Jesu Freund. Und deshalb war es Jesus wichtig. Und deshalb war er Jesus wertvoll und wichtig. Und ich habe mir gedacht, ich will auch so ein Freund sein von Jesus. Und ich hoffe, ihr wünscht euch das auch, dass wir bekannt sind bei Jesus und er bekannt ist bei uns. Er gibt uns so viel Wert und er genießt so arg, wenn wir diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit ihm suchen. Und Jesus stellt dem Petrus hier eine Frage, die er wahrscheinlich sein Leben lang nicht vergessen hat. Und wir haben gelesen in Vers 15, er fragt ihn: Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Und er spricht ihn an mit Simon. Simon war sein eigentlicher Name. Jesus hat ihm ja eines Tages den Namen gegeben, Petrus. Du heißt Petrus, Kephas, der Felsen, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Aber Jesus spricht hier Simon ganz persönlich an. Er spricht nicht sein Amt an, er spricht nicht seine Berufung an. Er sieht nicht auf den Petrus, der er einmal sein wird. Er schaut auf den Simon, der vor ihm steht. Er schaut an den Äußerlichkeiten vorbei. Er schaut in sein Herz und er sieht, dass Petrus hier ein Herzensproblem hat. Es war ja Petrus, der gesagt hat: Herr Jesus, auch wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, auch wenn alle wegrennen, ich werde es nicht tun. Weil ich, Petrus, ich liebe dich mehr als die anderen. Ich werde es niemals tun. Auch wenn dich alle verleugnen, hat Petrus gesagt. Ich werde es nicht tun. Ich werde nicht davon rennen. Ich bin besser als die anderen. Ich liebe dich doch mehr als die anderen. Aber Jesus sagte zu ihm: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Jesus trifft hier mit dieser Frage: Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Er trifft hier voll ins Schwarze. Wir sehen hier, wie er genau in sein Herz hineinschaut. Simon, liebst du mich mehr als die anderen? Und eigentlich würden wir ja hier erwarten, dass Petrus antwortet: Nein, ich habe versagt, Jesus. Ich liebe dich gar nicht mehr als die anderen. Aber Petrus antwortet hier mit: Ja, Herr, du weißt es. Du weißt es, dass ich dich lieb habe. Und ich habe mich gefragt, warum antwortet Petrus hier so? Warum kann er so antworten? Er ist ja weggerannt wie allen anderen, wie die anderen. Und um den Text besser zu verstehen, müssen wir kurz ins Griechische gehen. Wir wissen, das haben wir schon oft gehört, im Griechischen gibt es für das Wort Liebe unterschiedliche Wörter. Und hier in dieser Textstelle werden zwei griechische Wörter für Liebe verwendet. Einmal Phileo und einmal Agape. Phileo bedeutet die freundschaftliche Liebe oder wird oft als freundschaftliche Liebe bezeichnet. Es ist diese gefühlsbedingte Liebe, die Vertrautheit ausspricht. Und diese Liebe ist nicht nur zwischenmenschlich, wir finden auch in der Bibel, dass Gott auch zu Jesus sagt: Ich liebe ihn mit dieser Phileo-Liebe. Aber auf der anderen Seite gibt es auch diese Agape-Liebe, die hier auch vorkommt. Und diese Liebe wird oft als die göttliche Liebe verwendet. Es ist die Liebe von Gott zu Mensch oder auch von Mensch zu Gott oder auch zwischenmenschlich kann diese Liebe vorkommen. Und diese Liebe bedeutet eine aufopfernde Liebe, eine hingebende Liebe. Es bedeutet, dass man sich komplett und ganz hingibt für Gott oder für den anderen. Im Deutschen gibt es dieses Wort Liebe nur als Wort Liebe. Wir unterscheiden da nicht so stark, aber es gibt doch auch in dieser Umgangssprache einen Unterschied. Zum Beispiel sagen wir zu Freunden: Ich hab dich lieb. Ja, das hört man öfter mal. Man sagt zu den Freunden: Ich hab dich lieb. Aber zum Ehepartner sagt man eher: Ich liebe dich. Ja, also ich zumindest sage zu meiner Frau eher: Ich liebe dich. Ich habe selten zu ihr gesagt: Ich hab dich lieb. Ja, das sagt man eher zu den Freunden. Und Jesus fragt dem Petrus hier, ob er ihn liebt mit dieser Agape-Liebe. Und er fragt hier zweimal: Petrus, liebst du mich mit der Agape-Liebe? Liebst du mich mit dieser hingebungsvolle Liebe? Und Petrus antwortet mit der Phileo-Liebe, mit der freundschaftlichen Liebe. Und er antwortet und sagt: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich glaube, dass Petrus hier seine Demut zeigt. Es kann sicherlich unterschiedlich ausgelegt werden, aber als ich so drüber nachgedacht habe, kam ich zu dem Entschluss, dass hier Petrus sagt: Jesus, ich konnte dich nicht mit dieser Agape Liebe lieben. Ich konnte mein Leben nicht hingeben. Ich konnte dich nicht bekennen. Ich habe es nicht geschafft. Aber du siehst, ich habe dich trotzdem lieb. Ich liebe dich mit dieser freundschaftlichen Liebe. Es ist trotzdem Liebe da. Aber er demütigt sich auch hier mit diesem Ausdruck. Er weiß ganz genau, dass er versagt hat und dass er ihn nicht mit dieser Agape-Liebe lieben konnte. Aber wir sehen auch, wie Jesus ihn nicht verurteilt deshalb. Jesus ist auch hier so gnädig und liebevoll. Er muss ihm nicht sagen, Petrus, du hast mich verleugnet, du hast versagt. Petrus weiß ganz genau, dass er versagt hat. Und Jesus sieht hier in sein Herz. Er sieht, dass Petrus ein Herzensproblem hat. Und er weiß auch, dass Jesus genau mit dieser Frage, dass Petrus genau mit dieser Frage konfrontiert werden muss. Und wir sehen, dass er auch traurig wird. Auch wenn es weh tut, spricht es Jesus an, weil auch dieser Schmerz ihn reinigt und auch dieser Schmerz in ihm Veränderung bringen wird. Doch beim dritten Mal fragt Jesus nicht mehr mit dieser Agape-Liebe, sondern mit der Phileo-Liebe. Und er fragt ihn, Simon, hast du mich lieb? Simon, hast du mich lieb mit dieser Phileo-Liebe? Und wir sehen hier, wie Jesus auf Petrus eingeht. Er verurteilt ihn nicht. Er sagt nicht, warum liebst du mich nicht mit der Agape-Liebe? Er sagt, hast du mich lieb mit dieser Phileo-Liebe? Und Petrus wird hier traurig und er antwortet ihm trotzdem wieder. Jesus, du weißt alle Dinge, du weißt alles, du kennst mein Herz, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus glaubt ihm und er erkennt und sieht, dass es ihm leid tut, dass Petrus versagt hat. Und jetzt schaut Jesus nicht mehr auf den Simon, der vor ihm steht. Das ist interessant, was jetzt danach kommt. Er schaut nicht mehr auf sein Versagen, sondern er schaut drauf, was aus Petrus eines Tages wird. Er schaut drauf, wie sehr Petrus ihn eines Tages lieben wird. Er schaut in seine Zukunft und so lesen wir dann in Vers 18 und 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Und als er das gesagt hatte, sprach er zu ihm, folge mir nach. Wir sehen hier, wie Jesus erkennt, wo Simon steht, aber er sieht auch, dass Petrus da hineinkommen wird. Denn er wird Jesus lieben mit dieser Agape-Liebe. Er wird da hinkommen. Er wird sein Leben geben. Er wird sich ganz hingeben, Jesus ganz hingeben, bis zum Tod. Und ich kann mir vorstellen, wie sich diese Worte eingebrannt haben in Petrus. Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Und ich kann mir vorstellen, dass er oft daran gedacht hat. Kurze Zeit später war er schon fähig, ihn so zu lieben, mit dieser hingebungsvollen Liebe, mit der Agape-Liebe. Er wurde geschlagen, er kam ins Gefängnis. Die Geschichte sagt uns, dass er kopfüber gekreuzigt wurde eines Tages. Also er hat ihn geliebt. Er hat es erkannt, wie wichtig es ist, Gott mit ganzem Herzen zu lieben, mit seinem ganzen Sein. Und wie gut war es, dass Jesus hier das konfrontiert hat und hier an ihm gearbeitet hat, dass er ihn so lieben kann, wie Jesus es wollte. Ich habe mich gefragt und ich frage euch heute Morgen, welche Auswirkungen hat Jesu Wort an uns? Wenn wir das hören, wenn Jesus hier Petrus fragt, Petrus, hast du mich lieb? Wir dürfen wissen und glauben, die gleiche Frage stellt er uns. Diese Frage stellt er jedem von uns. Petrus, liebst du mich? Roland, liebst du mich? Hansi, liebst du mich? Du kannst deinen Namen einsetzen. Diese Frage stellt er uns heute Morgen. Und wenn wir ehrlich sind und als ich so drüber nachgedacht habe, wissen wir, dass wir da alle schon versagt haben. Wir haben alle schon versagt. Wir haben vielleicht Jesus schon verleugnet. Wir haben ihn im Stich gelassen. Wir haben uns von ihm abgewandt. Wo er eigentlich da war und eigentlich diese Gemeinschaft mit uns gesucht hat, wo er Zeit mit uns verbringen wollte, so wie er es mit seinen Jüngern getan hat. Wir sind von ihm weggerannt und haben ihn nicht mit dieser innigen Liebe geliebt. Aber Jesus erwartet es von uns. Wir könnten es vielleicht abtun und sagen, ja, niemand ist perfekt, Petrus war auch nicht perfekt. Ja, wir sind nicht perfekt, aber Jesus fordert es von uns. Sein Wort fordert es von uns, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, mit allem, was wir sind, von ganzer Kraft, mit all unseren Gedanken, mit all unserem Sein. Und ihn zu lieben ist nicht eine schöne Nebensache, wo Gott sagt, ja, das wäre ja schön, würdet ihr mich so lieben, nice to have. Nein, er sagt, es ist absolut wichtig. Und wir werden auch sehen, dass Gottes Wort es auch sagt. Wir möchten jetzt kurz in die Offenbarung springen. In der Offenbarung wird eine Gemeinde beschrieben, die ein ganz ähnliches Problem hatte wie der Petrus. Eine Gemeinde, in der die Christen auch dieses Herzensproblem hatte des Petrus. Und zwar die Gemeinde in Ephesus. Wir lesen darüber in Offenbarung Kapitel 2. Könnt ihr es euch gern daheim mal durchlesen. Die Gemeinde in Ephesus wurde von Paulus gegründet. Und Paulus war da 2,5 Jahre und hat da viel gedient. Und selbst Johannes war dort, hat dort gedient. Sogar Timotheus hat dort gedient. Dementsprechend war diese Gemeinde auch sehr reif. Ja, sie waren geistlich reife Christen. Und wir lesen von dieser Gemeinde, dass sie viele gute Werke hatten. Sie haben Jesus viel gedient, viel mit Eifer gedient. Sie haben sich abgemüht, sie sind durch Leid gegangen, sie waren ausdauernd. Sie haben bewiesen, dass sie Gott wirklich von ganzem Herzen dienen. Sie waren fest in der Lehre, was auch klar war. Sie hatten Paulus und die anderen als Lehrer. Ja, bessere Leiter kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Sie waren fest in der Lehre und sie prüften die Prediger und die Apostel, steht in der Bibel. Also die Prediger und Apostel, die vorbeikamen und gepredigt haben, sie haben jeden geprüft und sie haben es nicht geduldet, wenn da jemand eine falsche Lehre verbreitet. Man kann sagen, sie waren wirklich reif. Sie konnten unterscheiden, geistlich reife Christen. Aber doch hatten sie ein großes Problem und Jesus spricht es auch hier an. In Kapitel 2, Vers 4 sagt Jesus, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Sie haben ihre erste Liebe zu Jesus verlassen. Sie haben Jesus nicht mehr so geliebt, wie sie ihn am Anfang geliebt haben. Und als ich das gestern gelesen habe, ich war gespannt, ich habe nachgeschaut, von welcher Liebe spricht hier Jesus? Spricht er hier von der Agape-Liebe oder von der Phileo-Liebe? Und ich habe nachgeschaut und tatsächlich, Jesus spricht hier diese Agape-Liebe an. Die Liebe, die bedingungslos ist. Die Liebe, die bedeutet, ich opfere mich dir komplett hin. Ich gebe mich dir ganz hin. Und das hat Jesus hier bemängelt. Sie hatten nicht diese Agape-Liebe. Diese Christen hier in Ephesus, sie glaubten an Jesus, sie glaubten an seine Auferstehung. Sie haben ihm gedient und sie hatten ihn gern und vielleicht sogar die Phileo-Liebe, sie hatten ihn lieb. Aber sie hatten auch andere Dinge lieb. Vielleicht haben sie die Welt geliebt. Jesus war nicht das Wichtigste in ihrem Leben. Jesus war nicht das Ein und Alles in ihrem Leben. Und Jesus spricht es an. Das war für Jesus ein Problem, ein großes Problem. Es war nicht ein kleines Problem, es war ein recht großes Problem für Jesus. Denn wir lesen dann in Vers 5, denk nun daran, wovon du abgefallen bist. Kehre um und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. Und Jesus sagt hier eigentlich, all eure guten Werke, alles, was ihr tut für mich, bringt mir gar nichts, wenn ihr mich nicht liebt von ganzem Herzen. Und er warnt sie und er sagt, wenn ihr das nicht ändert, wenn ihr nicht Buße tut und zurückkommt und mich wieder von ganzem Herzen liebt, werde ich euren Leuchter umstoßen. Ich werde euer Licht von euch nehmen. Ja, diese Gemeinde hat geleuchtet in Ephesus. Sicherlich haben sich viele Menschen auch bekehrt. Aber Jesus sagt, das alles brauche ich nicht, wenn ihr mich nicht liebt. Dann ist es umsonst. Und ich werde das Licht von euch wegnehmen, wenn ihr nicht umkehrt und mich wieder liebt von ganzem Herzen. Und wir sehen hier, wie wichtig es Jesus ist, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Wie oft kommen wir in so eine Routine hinein? Wir dienen Gott, sind in der Gemeinde, wir machen viel, wir helfen Leuten. Wir beten vielleicht sogar auch immer wieder und machen es vielleicht eher als eine unangenehme Last. Es fällt uns vielleicht schwer. Und so oft vergessen wir, was eigentlich unsere Motivation ist dahinter. Unsere Motivation sollte sein, dass wir Jesus lieben, von ganzem Herzen, weil wir wissen, was er für uns getan hat. Und deshalb will ich so sehr ihm dienen. Nicht dienen aus einer Routine, weil ich es so gelernt habe, weil ich es schon immer so mache oder weil es ein guter Christ machen sollte, sondern unsere Motivation sollte wirklich sein, Jesus, ich liebe dich. Das Wichtigste für mich ist, mit dir in Beziehung zu sein. Das Wichtigste ist für mich nicht, Hauptsache viel zu tun. Ich möchte eng bei dir sein. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte dich suchen. Ich will es genießen in deiner Nähe, in deiner Gegenwart. Und alles andere wird daraus folgen. Ja, Gottes Wort ermutigt uns, dass wir zurückkommen. Dass wir zurückkommen zu Jesus, zu dieser ersten Liebe. Jesus sagt in Vers 5, denke nun daran, wovon du abgefallen bist, kehre um und tue die ersten Werke. Und tue die ersten Werke. Was sind die ersten Werke? Wenn ich euch Verheirateten frage, was sind denn die ersten Werke? Was sind die ersten Werke? Was hast du getan, als du frisch verliebt warst? Was haben wir da nicht alles getan, oder? Die Zeit mit unserem Partner, die war immer zu kurz. Man konnte es kaum abwarten, den anderen zu treffen und zu sehen. Man hat stundenlang geredet, stundenlang telefoniert, Nachrichten geschrieben, hunderte Herzchen geschickt. Ganz früher hat man hunderte Briefe geschickt vielleicht. Man ist aufgewacht, man dachte an den anderen, von morgens bis abends, den ganzen Tag. Und wie oft hat man sich nicht blamiert für den anderen in der Öffentlichkeit, weil man so verliebt war. Kein Geschenk war zu teuer, kein Weg war zu weit, oder? Und das sind die ersten Werke. Und das meint Jesus hier, tu diese ersten Werke. Und so ist es auch mit Jesus. Denke daran, hat Jesus gesagt. Denk daran, wie war das, als Jesus dir begegnet ist, als du erkannt hast, dass du ihn brauchst, dass du, als er dir deine Schuld vergeben hast, da warst du so verliebt, du konntest es kaum abwarten, mit ihm zusammen zu sein. Sein Wort war eine Freude für dich. Sein Wort war Licht für dich. Du hast es gelesen, du hast es genossen, du hast gebetet, du warst mit ihm zusammen, hast diese Gemeinschaft genossen. Er hat zu dir gesprochen. Du warst überwältigt, was er tut in deinem Herzen. Du hast an ihn gedacht, Tag und Nacht. Kein Opfer war dir zu teuer. Kein Weg war dir zu weit, ihn zu erleben. Nichts war dir zu schwer, für ihn zu tun. Und das möchte Jesus von uns. Diese Liebe möchte er von uns. Können wir ihn so lieben? Was kannst du antworten, wenn Jesus dich fragt, Petrus, hast du mich lieb? Ist vielleicht unsere Liebe erkaltet? Und es geschieht so schnell, dass unsere Liebe zu ihm erkaltet. Wieso passiert es? Manchmal ist es so, dass wir Jesus als selbstverständlich nehmen und wir vergessen so schnell, was er für uns getan hat. Und deshalb sagt hier Jesus, denke daran an die ersten Werke, denke daran, denke an mich. Denke daran, was ich getan habe für dich. Denk mal daran, wie viel er dir vergeben hat. Hat er uns nicht viel vergeben? Hat er dir nicht so viel vergeben? Hat er dich nicht zu seinem Kind gemacht, als du verloren warst? Hat er dir viel vergeben oder hat er dir wenig vergeben? Also mir hat er viel vergeben. Und wenn wir das erkennen und immer wieder daran denken, wie viel er uns vergeben hat, dann fällt es uns auch leichter, ihn zu lieben. Und ich möchte mit euch zum Schluss noch eine letzte Geschichte lesen. Von einer Frau, die erkannt hat, wie sehr sie Jesus liebt oder erkannt hat, wie viel Jesus ihr vergeben hat. Und ich lese aus Lukas 7 von Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging ins Haus des Pharisäers hinein und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war, brachte sie ein Alabasterfläschchen mit Salböl und trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit ihren Haaren zu trocknen, küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als das aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sagte er sich, wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war ihm 500 Denare schuldig der andere 50. Weil sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Sage doch, welcher von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete, ich denke der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mir den Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Diese Frau hier wird beschrieben als Sünderin. Und es wird klar, dass diese Frau eine Prostituierte war. Und ich habe mich so gefragt, was ist mit dieser Frau passiert? Was hat diese Frau erlebt in ihrem Leben? Wie kam es zu dieser Situation hier mit Jesus? Und ich glaube, sie hatte bestimmt keine Freude daran, Prostituierte zu sein. Sie kam als unschuldiges Baby auf diese Welt, wie jeder Mensch. Und sie wuchs heran, war ein unschuldiges Mädchen und wurde zum Teenager, zur Jugendlichen. Und so wie jeder Mensch auch, wie jede Frau, wie jedes Mädchen auch, hat sie sicherlich auch davon geträumt, eines Tages glücklich verheiratet zu sein. Aber irgendwas muss dieser Frau passiert sein. Irgendwas muss passiert sein, dass sie da in so einen Kreislauf der Prostitution hineingekommen ist. Vielleicht sind ihre Eltern gestorben. Vielleicht kam sie dadurch in die Hände von bösen Menschen, die sie schlecht behandelt haben, sie misshandelt haben. Vielleicht haben die römischen Besatzer ihr was angetan. Wir sehen in dieser Welt überall, wo Krieg ist, passieren schreckliche Sachen, was man gar nicht geglaubt hat, dass Menschen sowas tun können. Und so war es vielleicht hier auch. Vielleicht hat sie hier Missbrauch erlebt. Und sie kam da hinein und sie war da drin in der Prostitution. Und als Sünderin, als Prostituierte war sie, das wusste sie, der Abschaum der Gesellschaft. Aber was schlimmer war, sie wusste, dass sie keine Chance hat, mit Gott ins Reine zu kommen. Und sicherlich wusste sie oder kannte sie auch das Gesetz des Mose, dass sie eigentlich den Tod verdient hat, dass sie es eigentlich verdient hat, gesteinigt zu werden. Und ihr Leben war sicherlich total hoffnungslos, total traurig. Keine Hoffnung mehr. Was kann aus mir schon werden? Ich bin vergessen, ich bin einsam, ich bin ein Sünder. Keiner schaut auf mich, mein Leben ist vorbei. Aber dann hat sie oder ist sie eines Tages Jesus begegnet. Und Jesus hat vom Reich Gottes erzählt, hat ihr von Gott erzählt. Und sie hat erkannt, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie hat es angenommen, sie hat an Jesus geglaubt. Sie hat diese Vergebung angenommen. Und das erste Mal in ihrem Leben vielleicht hat sie die Liebe Gottes gespürt. Und ihr Herz wurde frei, ihr Gewissen wurde frei. Und sie hat gemerkt, da ist was passiert in ihr drin. Sie hat gemerkt, Jesus hat mir vergeben. Ich kann wieder zu Gott kommen. Ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich bin sein Kind. Und dann hat sie Jesus aufgesucht und ihn gefunden beim Simon, beim wohlhabenden Pharisäer oder Schriftgelehrten. Und als sie ihn gesehen hat, sie war so erfüllt mit dieser Liebe. Sie hat erlebt, wie Jesus ihr alles vergibt. Und sie war so erfüllt davon. Als sie Jesus gesehen hat, konnte sie wahrscheinlich nicht anders. Sie hat sich vorbereitet, sie hat Salböl gekauft, sehr teures Salböl. Vielleicht war es ihr ganzes Geld. Und sie ist dahin gekommen zum Haus von Simon und sie sieht ihn. Und diese Liebe ist aus ihr herausgekommen. Und sie ist zu ihm hingegangen, hat seine Füße gewaschen, getrocknet mit ihren Haaren, hat seine Füße gesalbt. Ihr war völlig egal, was die Menschen dort sagen. Sie hat ihn so sehr geliebt. Es war ihr völlig egal, was die Menschen sagen. Und sie liebt hier Jesus auf die Art und Weise, wie sie es tun konnte in dem Moment. Und interessant ist, wie Simon hier reagiert. Simon, der religiöse Mann, er hat sich gedacht, hey, wenn Jesus wirklich ein Prophet ist, er würde doch sehen, was für eine Frau das ist, dass das eine Sünderin ist. Und er denkt vielleicht, oh, wenn das Jesus wüsste, er würde sie sicherlich zurechtweisen, würde sicherlich sagen, hey, hör auf, steh auf, geh hier weg, was suchst du hier, wieso berührst du mich? Aber Jesus korrigiert nicht diese Sünderin, er korrigiert Simon und er macht ihr klar, sie liebt so sehr, weil ihr viel vergeben wurde. Und wenn wir diese Geschichte lesen und wenn wir ehrlich sind, dann müssten wir uns eigentlich eher mit dem Simon identifizieren. Ja, wir führen, ja, die meisten von uns führen moralisch korrektes Leben, so wie Simon hier auch, sind in der Gemeinde aufgewachsen, kennen Jesus lange, wir kennen sein Wort, wir haben seine Vergebung angenommen, wir wissen, dass uns vergeben ist. Und so wird man aber auch schnell selbstgerecht. Und Simon ist hier selbstgerecht, ähnlich wie Petrus. Wenn wir sagen, ich bin aber besser als der andere, dann haben wir echt ein Problem. Und so dachte auch Simon hier. Aber Jesus spricht zu Simon, er sagt zu ihm, ich bin zu dir gekommen, zu dir nach Hause und du hast meine Füße nicht gewaschen. Du hast mein Haupt nicht gesalbt mit, du hast mich nicht geküsst. Aber diese Frau tut es, seitdem ich hergekommen bin. Und es wird klar in dieser Geschichte, dass der Bedürftige oder die Bedürftige nicht diese Sünderin ist, sondern Simon. Simon braucht hier eine Veränderung seines Herzens, nicht die Sünderin. Und es wird klar, dass wir diese Bedürftigen sind. Und Jesus macht dem Simon klar, wieso machst du das nicht? Wieso liebst du mich nicht so wie du, wie sie es tut? Wieso liebst du mich nicht? Hast du nicht genug Grund? Ist deine Schuld nicht genauso groß? Wieso wäschst du mir nicht die Füße? Wieso salbst du mich nicht? Und das gilt auch für uns. Unsere Schuld ist genauso groß. Wir sind nicht besser als diese Sünderin. Und wenn wir daran denken, was Jesus getan hat, wenn wir ehrlich sind, waren wir nicht auch so wie diese Sünderin? Hatten wir nicht genauso schlimme Schuld? Waren wir nicht genauso verloren in unserer Unreinheit? War unser Herz nicht genauso unrein? Waren wir nicht Lügner, Diebe, was auch immer? Wir haben Gott den Rücken gekehrt. Wir waren Gott ungehorsam. Wir haben ihn nicht geliebt. Aber Jesus hat uns vergeben. Er hat unser Gewissen freigemacht. Und ich weiß, er hat es bei mir gemacht. Und wenn wir daran denken, Jesus, du hast so viel für mich getan, dann wird uns bewusst, wie sehr er uns liebt. Und weil er uns so sehr liebt, können wir erkennen, Jesus, und deshalb liebe ich dich. Und das möchte uns Jesus heute Morgen, glaube ich, sagen. Wie sehr liebst du Jesus? Wie würdest du antworten, wenn Jesus dich fragt, liebst du mich?